Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir schauen nach Cannes zum Filmfest und da gibt es in diesem Jahr auch was Musikalisches zu berichten, nachdem das Festival im letzten Jahr pandemiebedingt nicht stattfand. Trifft sich jetzt in Cannes wieder die Filmwelt bei den 74. internationalen Filmfestspielen. 2 Monate später als sonst üblich, aber natürlich wie immer mit großer Prominenz. Eröffnet wurde das Festival bereits musikalisch mit dem Filmmusical Annette. Und nun geht's gleich weiter musikalisch im Wettbewerb. Außer Konkurrenz läuft der Dokumentarfilm The Velvet Underground über, natürlich, The Velvet Underground, die Rockband aus New York. Gedreht von Todd Haynes. Unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat den Film gesehen. Hallo nach Cannes.
Ja, hallo.
Der Film stammt von Todd Haynes. Der hat in den letzten Jahren vor allem Spielfilme gemacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Carol, ein Liebesfilm im New York der 50er, ebenfalls in Cannes Premiere hatte. 2015 war das. Was hat denn Todd Haynes jetzt an einem Dokumentarfilm über The Velvet Underground interessiert?
Ja, er hat ja auch schon einige Filme über Musik gemacht. 1998 den Dokumentarfilm Velvet Goldmine, eine wilde Collage über David Bowie und den Glamrock. Dann ja auch sein sehr einzigartiges Biopic über Bob Dylan 2007, I'm Not There, diesen surrealen Blick auf die verschiedenen Facetten des Musikers Bob Dylan, gespielt von unterschiedlichen Schauspielern. Also Todd Haynes ist nicht nur mit musikalischen Themen vertraut, sondern er wählt auch immer seinen sehr eigenen Zugang. Strukturell ist jetzt der neue Film The Velvet Underground wahrscheinlich klassischer als die anderen, aber auch hier erzählt er nicht einfach eine Bandgeschichte, er erzählt sehr visuell, sehr atmosphärisch, sehr musikalisch von einer Band, die für ihn sehr prägend war, aber auch erzählt vom Geist der Zeit, von diesem einzigartigen kulturellen Klima im New York der 60er, in dem diese Band entstehen konnte.
Die Bandgeschichte ist ja ziemlich bekannt. 1964 gegründet in New York, Gründungsmitglieder unter anderem Lou Reed und John Cale. Andy Warhol hat sie protegiert. Aber wie erzählt denn Todd Haynes jetzt davon?
Er arbeitet unglaublich mit viel, viel tollem Archivmaterial, zeigt die Band in der Factory mit Andy Warhol, bei Proben, auf der Bühne. Ich war gerade noch bei einer Pressekonferenz und da haben Todd Haynes und die Produzenten erzählt, dass sie wahnsinnig viel recherchiert haben für das Material, in dutzenden Archiven waren, Fans aufgetrieben haben. Sie hatten am Ende 600 Stunden Archivmaterial. Dazu hat dann Todd Haynes noch Interviews geführt und zwar ausschließlich mit Mitgliedern der Band, die noch leben, darunter John Cale und Maureen Tucker und Leute aus dem direkten Umkreis. Und er arbeitet dann sehr visuell mit Malerei aus der Zeit, mit Aufnahmen aus der Zeit, die er kollagiert. Denn, das hat Todd Haynes in der Pressekonferenz erzählt, The Velvet Underground hat immer etwas anders funktioniert. Es gibt zum Beispiel kaum Promo-Aufnahmen von Konzerten, aber sehr viele Kameras von Avantgarde-Filmemachern, die auf die Band gerichtet wurden, darunter auch die Kamera von Andy Warhol und Danny Williams.
What there was some of the most extraordinary avant-garde cinema with cameras ever aimed on a musical.
Ja, diese Filmaufnahmen waren Teil der Kunst von Velvet Underground, erzählt Todd Haynes. Und die Kunst oszillierte zwischen Film, bildender Kunst, Musik, Performances, Multimedia-Ausstellung hin und her. Und das zeichnete, sagt Todd Haynes, diese New Yorker Kunstszene der 60er Jahre aus und macht sie so besonders. Also soweit Todd Haynes. Der Film zeigt ganz großartig, wie sich diese ganzen Kunstformen befruchten und welche Rolle eben auch Andy Warhol dabei spielte. Er begann sich ja gerade auch für Film und Musik zu interessieren in dieser Zeit und nahm dann die Musiker in seine Factory auf, wo sie probten.
Stichwort Andy Warhol, legendär natürlich das Debütalbum The Velvet Underground und Nico, das sogenannte Bananenalbum. Warhol hat es produziert, gestaltet und auch vermarktet, eben mit Songs wie diesen. Wir hören mal rein. I'll be your mirror.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see.
I'll be your mirror. Das war ein Ausschnitt von The Velvet Underground, von ihrem Debütalbum Velvet Underground und Nico. Wir sprechen hier im Deutschland von Kultur über einen neuen Musikfilm von Todd Haynes, der gerade in Cannes Premiere hatte. The Velvet Underground, Susanne Burg. Das ist das berühmte Album. Was erzählt denn dieser Film über die Entstehung von der Platte?
Ja, auch hier gibt es sehr viele Archivaufnahmen und Anekdoten. Man sieht, wie John Cale, Lou Reed und Sterling Morrison sich mit der Minimum-Musik beschäftigt haben, sich mit Lamont Young getroffen haben und diese sogenannten Drones produziert haben, also diese extrem lang gehaltenen, gleichbleibenden Töne und wie sie das dann versucht haben, in Songs zu gießen. John Cale erzählt auch, wie sie daran gearbeitet haben, diese Sounds zu produzieren und dass sich diese Idee von ausgedehnter Zeit in vieler Kunst damals wiedergefunden hat, in der Avantgarde-Musik, aber eben auch im Avantgarde-Film. So, also sie probten das alles in der Factory und Andy Warhol war dann immer dabei und war der Meinung, jetzt müsse nun auch noch eine Frau in die Band und so kam dann halt Nico dazu und die Männer, wird auch erzählt, waren alles andere als begeistert. Sie konnte eben keinen Ton halten, hatte keinen großen Stimmumfang, aber John Cale fand dann einen Weg, sie zu integrieren und so begann dann die Band in die Clubs zu gehen und eine Größe in der New Yorker Musikszene zu werden und das ist aber alles so erzählt, dass man wirklich in die Zeit wieder eintaucht und nochmal mitgenommen wird, wie diese Musik entsteht.
Und so bekannt wie Velvet Underground waren, wie sehr waren sie denn damals auch ein New York-Phänomen? Das ist, glaube ich, auch eine Band, die vielleicht auch nur in diesem Kontext dort in dieser Stadt entstehen konnte. Wie viel New York war in denen?
Unglaublich viel. Also die konnte nur in New York entstehen und sie war aber auch wirklich sehr lange bei ihren Performances ein sehr New Yorker Phänomen. Sie ist dann irgendwann, sind sie nach Boston gegangen, haben sehr, sehr viele Konzerte da gemacht. Aber meine Lieblingsgeschichte ist in dem Film, da hat eigentlich auch das ganze Kino gelacht, als sie 1968 das erste Mal nach Kalifornien gefahren sind für ein Konzert und die Kultur der Ost- und der Westküstenmentalität total geclasht sind. Also Velvet Underground kommen komplett in Schwarz gekleidet mit ihrer Anti-Haltung ins Zentrum der Hippie-Kultur. Ja, und dann erfuhren sie, dass Frank Zappa und die Mothers of Invention das Konzert eröffnen sollten. Und Maureen Tucker sagt dann im Film, das waren Hippies und wir haben Hippies gehasst. Diese ganze Love and Peace-Dreck, sagt sie, die sollten lieber was machen. Wir fanden es ganz schlimm. Also es war eine komplett andere Kultur, mit der sie konfrontiert wurden. Sie waren ein sehr starkes New Yorker Phänomen. Und Todd Haynes sagte dazu gerade in der Pressekonferenz.
We also talk about what happened when they went to the West Coast and the way that almost reinforced the kind of cultural attitudes.
Also diese Reise nach Kalifornien hat die kulturelle Identität der Band und ihre Einstellung noch verfestigt, sagt Todd Haynes. Sie hatten das vorher gar nicht so realisiert. Sie waren da in ihrer Bubble gefangen, haben auch nicht realisiert, wie sehr sie dann doch auch in der Gegenkultur der USA verankert waren. Also Todd Haynes sieht es in einem größeren Kontext, ein New Yorker Phänomen, aber dann doch Teil einer gesamten US-amerikanischen Bewegung der Counterculture.
Das klingt wirklich unglaublich spannend. Also über die Bandgeschichte kriegt man echt noch ein bisschen, ja, Sozialgeschichte und Musikgeschichte mit. Diese Phase der gegenseitigen kreativen Befruchtung dauerte ja nicht allzu lange in dieser Band. Es gab schon bald Kämpfe, kennt man ja auch, hinlänglich bekannt zwischen Lou Reed und John Cage. Nun ist Lou Reed ja bereits tot und kann im Film nicht mehr über seine Seite der Geschichte erzählen. Wie geht denn der Film jetzt damit um?
Ja, Todd Haynes hat eben erzählt, dass die größte Herausforderung war, wirklich den Geist von Lou Reed nochmal in den Film zu bringen, weil er tot ist, aber eben so wichtig ist. Es gibt im Film viele Aufnahmen von ihm. Was diese Friktion angeht, Todd Haynes interessiert vor allem, wie sich der Streit in ihrer Musik niedergeschlagen hat. Und bei ihrem zweiten Album White Light, White Heat von 1968 gibt es schon einen sehr extremen Gebrauch von Verzerrern und Feedbacks. Und John Cale erzählt im Film, dass das ihre Weise war, Dampf abzulassen. Also wer kann noch mehr verzerren, wer kann noch krasser improvisieren sozusagen. Da war die Spannung schon spürbar. Also irgendwann hat Lou Reed dann gesagt, entweder John Cale oder ich, und John Cale ging. Ja, das war dann wieder eine andere Band. Das zeigt der Film wirklich sehr schön. Vorher war es eine Band mit vier eigenen kreativen Köpfen, die sich sehr zusammenraufen mussten, um Musik zu schaffen. Als John Cale weg war, war es eine Band mit einem Chef. Die Ecken und Kanten der Musik waren weg. Aber da fand Lou Reed auch seine eigene Stimme sozusagen.
Ich bin sehr gespannt auf diesen neuen Musikfilm von Todd Haynes über The Velvet Underground, der gerade in Cannes bei den Filmfestspielen Premiere hatte. Susanne Burg war da und hat ihn für uns gesehen. Susanne, herzlichen Dank für das Gespräch und die Ausführungen.
Gerne.